ARD. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Anna Engelke und melde mich aus dem ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
Und ich bin Kai Küstner. Heute ist Freitag, der 5. Dezember und wir zeichnen diesen Podcast um 11.30 Uhr auf.
Und Kai, wir sind am Ende einer Woche, die entscheidend für die Ukraine sein könnte, für die Frage, wie es in dem angegriffenen Land weitergeht. Knapp 4 Jahre wehren sich die Menschen in der Ukraine nun schon gegen Russland. Ein Angreifer, der mehr Soldaten hat, der mehr Material hat und der darauf setzt, dass die Zeit für ihn spielt. Der russische Machthaber Putin weiß, die Zeit ist sein Freund. Und wir Europäer, wir sitzen nicht so richtig mit am Verhandlungstisch. Über all das spreche ich gleich mit dem Sicherheitsanalysten Christian Mölling. Und auch für die Bundeswehr ist diese Woche eine wichtige. 14 Jahre nach dem Aussetzen der Wehrpflicht im Jahr 2011 hat der Bundestag an diesem Freitag dafür gestimmt, einen neuen Wehrdienst einzuführen. Mehr dazu gleich mit dir, Kai, und auch von dir. Und außerdem versucht der Verteidigungsminister beim größten Beschaffungsprojekt der Bundeswehr, beim Digitalfunk, in die Offensive zu kommen. Rund 20 Milliarden Euro wird es wohl am Ende kosten. Die Bundeswehr mitsamt ihren 16.000 Fahrzeugen mit neuem Digitalfunk auszurüsten. Bei einem kurzfristig anberaumten Pressetermin an diesem Mittwoch, da sagte Boris Pistorius das über die Dimension des ehrgeizigen Projekts.
Es geht hier nicht um den Einbau von simplen Funkgeräten. Wir fahren nicht zum Mediamarkt oder woanders hin, kaufen ein Radio und schieben es in den Schacht. Sondern es geht um ein umfassendes digitales Führungs- und Informationssystem. Es verbindet Soldaten, Fahrzeuge und höhere Führungsebenen in Echtzeit. Die Umsetzung eines solchen Projektes, und das würde für uns einen Technologiesprung von 40 Jahren bedeuten, dauert normalerweise mindestens 15 Jahre. Uns hat die Industrie zugesichert, dies innerhalb weniger Jahre umzusetzen.
Und dass nicht alles rund läuft und das Beschaffungsprojekt zeitlich hängt, das hat der SPD-Minister an diesem Mittwoch eingeräumt.
Es gibt Fortschritte, aber es hakt auch noch deutlich an leider zu vielen Stellen.
Warum Boris Pistorius an diesem Mittwoch überraschend in die Offensive gegangen ist, und zwar nicht alleine, sondern mit allen Chefs der beteiligten Industrieunternehmen von Rheinmetall bis Rohde und Schwarz, darüber spreche ich gleich mit dem Investigativjournalisten Christian Schweppe. Christian hatte uns bereits vor 2 Wochen ausführlich über die Probleme der Bundeswehr beim Digitalfunk berichtet. Viele von euch haben uns dazu geschrieben, mehr dazu gleich später in dieser Folge von Streitkräfte und Strategien. Jetzt gucken wir erstmal auf eine andere große Baustelle der Bundeswehr, auf den freiwilligen Wehrdienst, der ab nächstem Jahr eingeführt wird. Kai, du hast die Debatte im Bundestag verfolgt. Was fandst du besonders bemerkenswert?
Na, ich fand schon, dass es nochmal recht leidenschaftlich und emotional auch wurde im altehrwürdigen Bundestag. Wobei der Verteidigungsminister meint, das ist alles völlig normal. Was wäre das, Zitat, für ein lahmes Land, wenn man bei dieser Debatte nicht on fire wäre, so Pistorius. Und er hat auch begrüßt, dass junge Leute parallel zur Debatte an diesem Tag auf die Straße gehen wollten, um gegen eine Wehrpflicht zu demonstrieren. Um dann noch mal klarzustellen, er glaube, dass man es mit Freiwilligkeit schaffen werde, auf die nötigen Zahlen zu kommen. Zur Ehrlichkeit gehöre aber auch zu sagen:
Wenn es nicht reicht und wenn die Bedrohungslage sich weiter so oder schlechter entwickelt, werden wir über eine verpflichtende, eine Teilwehrpflicht nicht drum hinkommen, um dieses Land schützen zu können. Übrigens auch Sie, meine Damen und Herren. Denn um das deutlich zu sagen, unsere Bundeswehr, ich bin sehr froh, dass einige Kameradinnen und Kameraden heute hier sind. Unsere Bundeswehr schützt auch diejenigen, die gegen sie sind und sie nicht ausstatten wollen.
Das ging vor allem an die Adresse der Partei Die Linke, die eindringlich davor warnte in dieser Debatte, Stichwort Leidenschaft, mit diesem Gesetz würden die Kinder anderer an die Waffe gezwungen. Die Grünen lehnen das Gesetz aus ganz anderen Gründen ab. Es würde die Freiwilligendienste vernachlässigen und auch nur die 18-Jährigen, nicht aber ältere Jahrgänge betreffen. Und dann ist da noch die AfD, die ja im Grundsatzprogramm die Forderung stehen hat, zur Wehrpflicht zurückzukehren. Doch in Wahrheit ist die Partei da tief gespalten. Aus den Ostlandesverbänden und auch vom mächtigen thüringischen AfD-Landeschef Björn Höcke kommt Widerstand. Der will ja am liebsten eine Partnerschaft mit Russland. Und auf diesen Streit ging der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion Rüdiger Lukassen auch tatsächlich ein mit einer sehr direkten Botschaft.
Der Thüringer Landesvorsitzende meiner eigenen Partei hielt am Mittwoch eine Rede im Erfurter Landtag zur Wehrpflicht. In dieser Rede kommt er zu dem Schluss, dass Deutschland es nicht mehr wert sei, dafür zu kämpfen. Was hätten wohl die Männer und Frauen der Befreiungskriege dazu gesagt? Sie wären diesem Befund niemals gefolgt. Wir sind das Abendland und dafür lohnt es sich immer zu kämpfen.
Soweit also Rüdiger Lukassen. Aber Anna, auch innerhalb der Regierungskoalition, das habt ihr im Hauptstadtstudio ja hautnah und fast täglich verfolgen können, wurde in den letzten Wochen intensiv gestritten über den Wehrdienst und wie verpflichtend der nun eigentlich werden soll. Intensiv nannte der CDU-Abgeordnete Norbert Röttgen die letzten 3 Monate, wobei er die ein wenig als ganz normales parlamentarisches Verfahren kleinzureden suchte und dann auch unterstrich.
Denn wir sind in einer sicherheitspolitischen Bedrohungslage, wo es auf Deutschland ankommt. Und dass wir eine einsatzfähige, verteidigungsfähige Bundeswehr haben, das ist ein wichtiger, bedeutender, entscheidender sicherheitspolitischer Beitrag, den wir heute mit diesem Gesetz leisten, meine Damen und Herren.
Strich drunter, Anna, ich glaube, Schwarz-Rot ist heilfroh, dieses Streitthema erstmal und vor Jahresende vom Tisch zu haben. Denn das hat ja, fürchte ich, doch einigermaßen zu Verwirrung und Verunsicherung gerade bei Schülerinnen und Schülern beigetragen, diese intensive Debatte, wobei der Bundesrat ja auch noch zustimmen muss.
Genau, über das Wehrdienstmodernisierungsgesetz, über das wir, du hast es gesagt, ja schon ausführlich gesprochen haben, aber trotzdem, nenn doch nochmal die wichtigsten Eckpunkte.
Ja, man konnte durchaus über die letzten Wochen und vor allem über diese Los- oder Lotto-Debatte ein bisschen den Überblick verlieren. Daher mache ich das jetzt nochmal in aller Kürze. In Kraft treten soll das Gesetz nach der Zustimmung des Bundesrats zum Anfang des neuen Jahres. Wurde also auch höchste Zeit, dass diese Abstimmung im Bundestag stattfand. Dann gibt es also Post für alle 18-Jährigen. Die bekommen einen Fragebogen zu Fitness und Motivation zugeschickt, den die jungen Männer ausfüllen müssen, die jungen Frauen ausfüllen können. Die verpflichtende Musterung kommt dann zum 1. Juli 2027 und zwar für alle rund 300.000 jungen Männer eines Jahrgangs. Also nicht per Los ausgewählte, sondern flächendeckend. Also nicht mehr wie früher in den Kreiswehrersatzämtern, wo ich zum Beispiel noch hin musste damals. Und bemerkenswert finde ich die Formulierung von Seiten des Verteidigungsministeriums, Zitat, die Umgebung in den Karrierecentern und Musterungszentren soll hell und freundlich sein. Das passt ja zum Versuch der Truppe, attraktiver, richtiggehend anziehender zu werden. Denn zunächst setzt man ja eben darauf, die nötigen Zahlen, die nötige Truppenstärke freiwillig zu erreichen.
Ja, hell und freundlich. Also ich habe ja gelesen, es soll vielleicht in frühere Kaufhäuser reinkommen, diese neuen Rekrutierungszentren oder diese neuen, wie heißen sie, Musterungszentren. Und die sehen bisher noch nicht so hell und attraktiv aus. Also ich war vor ein paar Wochen mal in München und da steht so ein ziemlicher Trumm rum in der Nähe vom Hauptbahnhof. Aber es wird bestimmt alles hell und freundlich. Lass uns noch mal
Fenster rein.
Ja, genau. Also einiges zu tun. Du hast gerade ja auch die Zahlen angesprochen. Im Gesetz ist nun enthalten, worauf vor allem ja die Union bestanden hatte, was die Zahlen anging, nämlich der sogenannte Aufwuchspfad.
Ja, Aufwuchspfad oder auch Aufwuchskorridor genannt. Da ist jetzt im neuen Gesetz also tatsächlich eine Tabelle abgebildet, in der die Zahlen stehen, die man erreichen möchte. Wir sind im Moment, Anna, bei rund 183.000. Das ist ja kein Geheimnis. Für 2026 steht da 186.000 bis 190.000 und dazu 70.000 bis 80.000 Reservisten. Also noch relativ verhaltenes Ziel, möchte ich sagen. 2030 will man dann bei 204.000 bis 212.000 Soldatinnen und Soldaten sein, sowie 140.000 bis 160.000 Reservisten. Und 2035, das ist ja das Zieldatum, muss man dann ja auch die NATO-Anforderungen erfüllen, will man dann ungefähr bei 260.000 liegen. Hier ist der Korridor nun mit 255.000 bis 270.000 angegeben, sowie mindestens 200.000 Reservisten. Ob man das mit der Freiwilligkeit erreicht, da gibt es ja Zweifel, die Debatte kennen wir. Sollte das nicht der Fall sein, dann ist der Bundestag erneut gefragt, dann will man zu einer sogenannten Bedarfswehrpflicht übergehen. Das ist also nicht die Rückkehr zur alten Allgemeinen, sondern es sollen nur so viele dann gezogen werden, wie man braucht. Das ist die eine Bedingung dafür, dass man zur Pflicht zurückgeht. Die andere wäre, dass die Sicherheitslage dies erforderlich macht. Hatte Herr Pistorius eben auch schon so angedeutet. Ob diejenigen, die man zusätzlich braucht, dann per Los ermittelt werden oder ein ganz anderes Verfahren gewählt wird, das steht dann dem Bundestag frei zu entscheiden. Also von der viel geschmähten Lotterie sind wir noch ein Stück weit entfernt, wenn sie denn überhaupt je kommt.
Lass uns jetzt in die Ukraine schauen und auf die aktuelle militärische Lage dort. Russland hatte ja zu Beginn dieser Woche ein bemerkenswertes Video veröffentlicht mit Putin in Flecktarnuniform. Und Putin hat dort seinen Generälen zur vollständigen Eroberung der Stadt Pokrowsk gratuliert. War das jetzt nur Propaganda oder wie schätzt du das ein?
Also Putin brauchte diese Erfolgsmeldung unbedingt, dieses Signal der Stärke, gerade am Vorabend des Treffens mit den US-Unterhändlern Witkow und Kushner, die ja nach Moskau gereist waren. Und wenn Worte allein nicht reichen, dann muss er das eben mit Tarnuniformbildern noch verstärken. Und wenn die Worte dann auch nicht hundertprozentig zutreffen, dann ist das für den Kreml auch kein Problem. Stand Montag war ja, wie auch heute Vormittag übrigens noch, dass weiterhin ukrainische Soldaten in der Stadt sind, dass es eine weitgehende Umzingelung gibt, ja, aber bislang weiter Versorgungs- und Rückzugsäderchen, so würde ich sie mal nennen, offen sind. Und auch das Örtchen Mirnorad, etwas östlich von Pokrowsk, noch nicht vollständig umschlossen ist. Aber das muss man, glaube ich, dazu sagen. Wir berichten ja seit Wochen, dass genau so ein Einschluss droht und dass sich im Grunde täglich die Frage für die ukrainische Führung stellt, ist es verantwortungslos von Seiten der Ukraine, die Soldaten nicht jetzt zurückzuziehen? Und es ist auch klar, dass die russische Armee begünstigt wurde von schlechtem Wetter, vom Nebel in den letzten Wochen, weil es den ukrainischen Drohnen eben die Arbeit erschwert. Aber auch weiter nördlich in der Stadt Kostjantynivka zum Beispiel gerät die Ukraine unter Druck. Es gibt wenig Zweifel, dass die russische Armee eben vorhat, mit der Einnahme von diesem Ort und auch mit der Einnahme von Pokrowsk dann die Städte Sloviansk und Kramatorsk in den Blick zu nehmen. Die Einnahme von ganz Donetsk bleibt das vorrangige Ziel, wenn nicht auf dem Papier, so hat es ja Putin auch ausgedrückt, dann eben auf dem Schlachtfeld. Die Ukraine wehrt sich an der Front, aber sie wehrt sich auch durch Nadelstiche an anderen Stellen mit weiterhin Attacken auf die russische Ölindustrie, auch auf die russische Schattenflotte, das ja zuletzt durchaus zu Spannungen auch mit der Türkei im Schwarzen Meer geführt hatte oder zumindest zu Kritik vom türkischen Staatspräsidenten Erdogan. Und es gibt Angriffe auf russische Militärbasen und dabei soll diese Woche auf der Krim ein russischer MiG-29-Kampfjet mit einer Drohne zerstört worden sein.
Wir haben ja von unserer ARD-Korrespondentin in Kiew, von Rebecca Barth, in der letzten Folge gehört, dass sie den Begriff Friedensverhandlungen unzutreffend findet, auch weil Putin offenbar keinen Frieden will und auch die US-Seite auf Geschäfte mit Russland schielt. Bevor ich das gleich mit Christian Mölling vertiefe, bring uns doch kurz auf den aktuellen Stand, wie die Gespräche bislang verlaufen sind.
Die Welt sollte zum Frieden zurückkehren. Diesen ja doch halbwegs mahnenden Satz hat jetzt der indische Premier Narendra Modi dem russischen Machthaber Putin bei dessen Besuch in Neu-Delhi mit auf die Rückreise gegeben. Nach einem, muss man sagen, sehr herzlichen Empfang für den mutmaßlichen Kriegsverbrecher mit Umarmung und rotem Teppich und allem, was sonst dazugehört. ob Modis Worte Gehör finden, daran gibt es aktuell weiter große Zweifel. Auch wenn weiter verhandelt wird, in Florida zum Beispiel zwischen US- und ukrainischen Unterhändlern. Und auch Moskau verbreitet ja die Erzählung weiter, verhandlungsbereit zu sein. Aber wie weit wir von einer Einigung entfernt sind, lässt sich, denke ich, den Worten Putins entnehmen, dass es einige Punkte in diesem US-ukrainischen Plan gäbe, die unannehmbar seien. Trump-Unterhändler Witkoff und Trump-Schwiegersohn Kushner hatten ja 5 Stunden am Dienstagabend im Kreml mit Machthaber Putin zusammengesessen, ohne erstmal greifbares, konkretes Ergebnis. Aber schon kurz vor diesem Treffen hatte der Kreml-Chef quasi im Vorhinein klargestellt, wen er für das Scheitern verantwortlich macht. Die Europäer nämlich, die, was ja auch gewisse politische Kräfte bei uns gern behaupten, keinen Frieden wollen würden und diesen Prozess mit Forderungen sabotieren. Und dann sagte Putin noch diesen Satz.
Wir werden keinen Krieg mit Europa führen, aber wenn Europa plötzlich einen Krieg mit uns führen will und ihn beginnt, sind wir sofort bereit. Daran kann es keine Zweifel geben.
Die Niederlage Europas werde so komplett sein, dass es danach niemanden mehr zum Verhandeln gäbe, hat Putin noch angefügt. Jetzt hat der Mann aus der KGB-Kaderschmiede also aus meiner Sicht jedenfalls 4 Dinge auf einmal erreicht. Erstens, er hat den Keil wieder ein paar Zentimeter tiefer zwischen Europa und die USA getrieben, indem er Trump und anderen vermittelt, dein Plan ist super, wir wollen Frieden, aber die Europäer waren es, die deinen Plan geändert haben. Zum Zweiten hat Putin wiederum neue Sanktionen, denn dieses Kongresspaket lag ja zur Abstimmung bereit in den USA, verhindert. Und er hat die Atomkriegsdrohung erneuert und damit den Europäern Angst eingeflößt. Zumindest denen, die glauben, es sei besser, ihn nicht allzu hart anzupacken. Und Putin hat erneut die Propagandaerzählung verbreitet, wir sind bereit zu Frieden, aber die anderen sind es eben nicht. Wobei diese Lesart nicht allzu schwer zu entlarven ist, wenn man sich ansieht, welche Angebote Putin, also Einfrieren der Frontlinien, Waffenstillstandsangebote und so weiter, bereits abgelehnt hat. Und wenn auch klar ist, dass er kein bisschen von seinen Kriegszielen abzurücken bereit ist bislang. Und all das zusammengenommen, vermengt mit Anzeichen auf US-Seite, mit Russland im wirklich Wortsinn wieder ins Geschäft kommen zu wollen, notfalls auch auf Kosten der Ukraine, macht natürlich Macron, Merz und Co., also sprich den Europäern, Anna, eben so sehr große Sorgen.
Vielen Dank, Kai. Gucken wir auf die Ukraine, besser gesagt auf die Verhandlungen über die Ukraine. Dazu kann ich jetzt mit dem Sicherheitsexperten Christian Mölling sprechen. Er ist Senior Fellow bei der Brüsseler Denkfabrik European Policy Center. Herzlich willkommen, Christian.
Hallo.
Christian, zu Beginn dieser Woche hat der deutsche Außenminister Johann Wadephul das bei uns im Bericht aus Berlin gesagt. Hören wir mal kurz rein.
Aber wir gehen jetzt in eine entscheidende Woche. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass jetzt wirklich die Chance besteht, dass es einen Waffenstillstand gibt und dass es Verhandlungen auf Augenhöhe geben kann.
Christian, nun sind wir am Freitag dieser von Johann Wadephul so bezeichneten entscheidenden Woche. Wie ist es bisher für die Ukraine gelaufen?
Naja, ich glaube, es ist einigermaßen gut für die Ukraine gelaufen. Nämlich, es gibt keine Entscheidung zu ihren Ungunsten. Wenn man es eine Ebene höher zieht, muss man sagen, wir haben uns einmal mehr im Kreis gedreht, obwohl wir eigentlich alle wussten, dass Russland keine Verhandlungsbereitschaft hat. Von daher ist es eigentlich eher interessant, dass der deutsche Außenminister da jetzt sozusagen solche Hoffnungen gehabt hätte, es könnte wirklich zu einem Waffenstillstand kommen. Dass er erstmal positiv gestimmt sein muss, kann ich verstehen. Aber dann einen Waffenstillstand in den Raum zu stellen, wo eigentlich die Interessenslage in Russland relativ klar ist, das ist schon... Ja, mutig.
Jetzt ist ja am Freitag vergangener Woche Selenskys Präsidialamtsleiter zurückgetreten, Andriy Jermak, wegen Korruptionsvorwürfen. Und Andriy Jermak ist durchaus eine sehr machtvolle Person gewesen, aber auch ein umstrittener Mann. Er war ja der Chefverhandler für die Ukraine, bis er zurückgetreten ist. Und jetzt ist die Frage, hat er tatsächlich einen guten Verhandlerjob gemacht oder ist es jetzt quasi besser für die Ukraine, weil nun ihm nachfolgt der frühere ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerov, eben als Chefverhandler. Ist das vielleicht dieser Wechsel auch etwas Gutes?
Ich glaube, dass der Wechsel für die Verhandlungen keine großen Bedeutung hat. Also klar ist, man muss vor allen Dingen die Amerikaner irgendwo bei Laune halten. Ich glaube, das können beide einigermaßen gut. Und sie sind ja sozusagen nicht wegen Hochverrats angeklagt, sondern es gibt eine Anklage wegen Korruption. Beides sind Verbrechen, derer sie nicht überführt sind, das muss man auch dazu sagen. Aber sie haben und gerade in dieser Situation unterschiedliche Konnotationen, glaube ich. Das muss man, glaube ich, schon vorweg schicken. Das Hauptproblem, und das ist das Hauptproblem von allen eigentlich, ist managing the US, managing Trump. Das ist für uns das Problem, das ist für die Ukraine das Problem und es ist für die Russen das Problem. Und am Ende muss man sagen, alle haben es einigermaßen erfolgreich gemacht. Wir wissen noch nicht, was die Lesart der Amerikaner der Entwicklung der letzten Woche ist. Ob sie verstanden haben, dass es eine Pirouette gewesen ist, die sie hier wieder mal gedreht haben oder ob sie wirklich selber sich davon überzeugen können, dass es einen Fortschritt gegeben hat.
Du meinst, dass die Amerikaner jetzt gerade von den Russen an der Nase rumgeführt werden oder hingehalten werden, so mit so einem Vortäuschen von Verhandlungsbereitschaft auf russischer Seite?
Ja, und man kann es ja immer auch versuchen. Ne? Also die Strategie Russlands einfach immer mal wieder zu versuchen und also eine Verhandlung anzudeuten. Hier ist es ja nicht so, dass, vielleicht muss man das so nochmal aus dieser Perspektive betrachten, hier gibt es ja kein offizielles Verhandlungsangebot. Und offizielle Verhandler haben zusammengesessen, sondern alle sind irgendwie berufen, aber auch nicht so richtig. Das heißt, es gibt ganz viel Ablehnbarkeit dessen, was da im Grunde genommen passiert ist. Russland ist offensichtlich in der Lage, den amerikanischen Präsidenten zu aktivieren, zu rekrutieren, um für ihn in den Ring zu steigen und die Ukraine nach Gebietsabtretungen zumindest zu fragen. Erfolgreich ist es eben nicht gewesen. Bislang zumindest nicht, weil offensichtlich selbst für die amerikanischen Verhältnisse die Kompromissbereitschaft der Russen selbst für die gegen Null gegangen ist. Also das Ergebnis der Gespräche in Moskau vom Sondergesandten Witkow, der nur Sondergesandter für den Nahen Osten ist, und jetzt komme ich nochmal darauf wegen der Informalität, dieser Posten kann jederzeit wieder geräumt werden. Der hat keine wirkliche formale Bedeutung in der Kommandokette. Und dem Schwiegersohn von Donald Trump. Also es ist irgendwie ganz viele Familie, Buddies, Geschäftsinteressen, all dies, das. Aber selbst das hat nicht gereicht. Selbst offensichtlich die Karotte, die Russland hingehalten hat, auch dadurch, dass Dmitrijew, der nicht nur ein Verhandler ist, sondern der auch auf dem Staatsfonds der Russen sitzt, wo man zumindest vermutet, dass da noch viel Geld drin ist. Auch das alles hat offensichtlich nicht gereicht, um die Amerikaner zu überzeugen, dass sie hier einen guten Deal aushandeln können für sich.
Aber unterm Strich haben wir doch Gespräche zwischen den USA und Russland, wo doch der ukrainische Präsident sehr besorgt ist, was die USA und Russland miteinander besprechen, so auf dieser informellen Ebene, wie du das bezeichnet hast, und wo wir Europäer sehr besorgt sind, was die miteinander besprechen. Also, dass Washington und Moskau, Trump und Putin und deren Verhandler, dass die letztendlich einen Deal beschließen zu Lasten der Ukraine und sowieso zu Lasten Europas.
Ja, aber die Sorge haben wir. Ich glaube, man muss da mal so rumfragen. Warum haben sie es jetzt nicht einfach gemacht? Also sie haben es ja nicht gemacht. Mhm. Also es gab also offensichtlich Gründe auf amerikanischer Seite, die das verhindert haben. Also wenn wir jetzt mal unterstellen, den Amerikanern ist mittlerweile die Ukraine als souveräner Staat total egal, sondern es ist nur noch ein Faustpfand, das man bestmöglich verkaufen möchte, dann hat der Preis offensichtlich noch nicht gestimmt. Mhm. Also die Frage ist, wie will man es anders deuten, wenn wir jetzt nochmal zur Kenntnis nehmen, was der 28-Punkte-Plan beinhaltet hat an amerikanischem Commitment, also amerikanischen Bereitschaften, sich einzubringen und was die Amerikaner dafür haben wollten. Dann ist sozusagen die Bereitschaft, was bereitzustellen, geht gegen Null. Und man will aber auf alle Fälle gesicherte Einnahmen aus der gesamten Sache raushaben. Und das würde ich sagen, hier geht es eigentlich nur noch um ein, ja, letztendlich geht es um ein Geschäft. Mhm. Und es geht auch nicht mehr um die NATO und nicht mehr um die Sicherheit Europas. Die ist den USA total egal, weil der 28-Punkte-Plan, hinter denen, wie gesagt, die Amerikaner sich gestellt haben, egal wer es ausgearbeitet hat, hätte netto eine Verschlechterung der europäischen Sicherheit bedeutet. Und damit steht auch kein Fragezeichen mehr hinter der Frage, sind die Amerikaner noch in der NATO? Also sind noch in der NATO formal gesehen. Aber kommen die Amerikaner, wenn es losgehen würde? Dahinter muss man, glaube ich, mehrere Fragezeichen machen oder eigentlich sagen, nee, eigentlich müssen wir davon ausgehen, dass sie nicht kommen.
Mhm. Dazu passt ja etwas, was jetzt der Spiegel berichtet hat über ein Telefonat von europäischen Staats- und Regierungschefs Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer, aber auch der finnische Präsident Alexander Stubb. Offenbar NATO-Generalsekretär Mark Rutte ist auch dabei gewesen. Ein Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky von Montag. Und da hat der Spiegel so eine Art Mitschrift veröffentlicht. Und im Kern wird deutlich die große Sorge der Europäer über die USA. Und da soll laut dieser Mitschrift der Bundeskanzler zu Zelensky gesagt haben, dieser müsse in den nächsten Tagen extrem vorsichtig sein. Und dann sagte Friedrich Merz noch, sie spielen Spielchen, sowohl mit euch als auch mit uns. Das macht den Eindruck, die Europäer sind völlig außen vor. Ist das deine Wahrnehmung auch?
Ja, aus den Verhandlungen zwischen den USA und Russland sind sie auf alle Fälle raus. Ob sie zum jetzigen Zeitpunkt noch Einfluss auf Trump haben, wissen wir nicht. Aber ich glaube, man muss zusätzlich zu dieser Feststellung einfach sagen, naja, wir haben uns auch in den letzten Wochen und Monaten keine Hebel besorgt. Ne, ist ja jetzt nicht so, also muss man, glaube ich, nochmal zurückspulen, dass dieser 28-Punkte-Plan kam oder dass irgendetwas kommen würde und nicht alle in Urlaub gefahren sind, das war ja irgendwie klar. Ja, und dann sind auf einmal alle wieder überrascht, zumindest offiziell überrascht. Einige können offensichtlich davon gewusst haben, man weiß das nicht so genau. Und dann beginnt im Grunde genommen wieder das Rennen und um den Versuch, den amerikanischen Präsidenten wieder einzufangen und alles, soweit es irgendwie geht, alle die Feuer, die er angezündet hat, soweit es irgendwie geht, wieder auszutreten, damit es nicht schief geht. Das ist im Grunde genommen, glaube ich, die dauerhafte Situation, in der wir sind. Ne?
Es gibt allerdings einen gewichtigen Hebel für die Europäer, würde ich sagen, und zwar das in Europa eingefrorene russische Staatsvermögen in Höhe von so etwa 185 Milliarden Euro. Das Geld liegt ja überwiegend in Belgien und der Bundeskanzler bemüht sich jetzt ja schon seit mehr als 2 Monaten, diesen Hebel auch tatsächlich so zu drücken und zu ziehen und das Geld als Sicherheit einzusetzen, um damit die Ukraine in den nächsten 2 Jahren zu finanzieren, weil der Ukraine jetzt das Geld ausgeht. Ist das deiner Ansicht nach nicht ein großer Hebel? Dieses Geld ist ja auch erwähnt worden in dem 28-Punkte-Plan. Also das ist ja natürlich sowieso für die Russen interessant, weil es ist ihr eingefrorenes russisches Staatsvermögen. Aber auch die USA haben ja ein Auge darauf geworfen und wollen damit Investitionen in der Ukraine dann tätigen, wenn sie irgendwann aufgeteilt ist.
Ja, genau. Also es ist eigentlich ganz witzig, ne, dass die, also man ist hier wirklich, also willst sich für nichts zu schade. Ich suche noch nach dem richtigen Bild, was das hier ist. Also die Amerikaner sind bereit, das russische Staatsvermögen einfach zu nehmen. Das ist für die gar kein Problem. Da haben sie ja sozusagen Anspruch angemeldet an dem ganzen Ding. Gleichzeitig ist man jetzt gerade dabei, aus amerikanischer Sicht Druck auszuüben, dass die Belgier das nicht ausgeben sollen. Die Frage ist, wie sich das zueinander verhält, kann ich gar nicht einsortieren. Aber ich glaube, man sieht einfach, wie ruchlos dieses ganze Geschäft gerade abläuft. Deswegen ist das, was Merz gesagt hat, auch wenn der 28-Punkte-Plan jetzt heute so nicht mehr da steht, schon, glaube ich, ein wichtiger Hinweis, wenn Zelensky sich das nicht sowieso schon denken konnte, dass die Amerikaner tatsächlich bereit sind, alles und jeden zu verkaufen, um ein gutes Geschäft aus der ganzen Sache zu machen. Und ich glaube, da liegt letztendlich wahrscheinlich auch der Hebel, wenn man diese 140 Milliarden oder 180 Milliarden Sondervermögen nutzen kann, das ist richtig, dann kann man die Ukraine damit finanziell stabilisieren. Das ist deswegen auch wichtig, weil mit Blick auf den, wie soll man sagen, den Eindruck, man wahrscheinlich zeigen kann, dass die Ukraine tendenziell jetzt länger durchhalten kann, wenn man dieses Vermögen nimmt, als die Russen das möglicherweise können. Die haben finanziell auch Probleme. Wir wissen nicht, wie schlimm es ist. Wir wissen nicht, wie lange sie noch durchhalten können. Aber das verlängert natürlich den Atem der Ukrainer in dem Zusammenhang. Aber auch da sieht man halt eben, es sind nicht nur die Ukrainer und die Russen, auf die es in diesem Augenblick ankommt, sondern die Amerikaner sind bereit, hier in jeder Art und Weise zu intervenieren, möglicherweise auch ihre Position wieder zu ändern, was die Bedeutung dieses Geldes angeht. Und das erneut eben nicht zugunsten der Europäer oder der Ukraine.
Aber nun liegt ja dieses Geld in Europa und der Bundeskanzler setzt sich ja sehr dafür ein, das russische Staatsvermögen zu nutzen. Und jetzt hat er dazu schon vor 2 Monaten einen Namensartikel veröffentlicht und am Mittwoch dann auch nochmal einen Artikel in der FAZ. Und am Donnerstagabend hat Merz gesagt, dieses Geld muss der Ukraine zufließen.
Das ist eine europäische Angelegenheit. Und ich sehe keine Möglichkeit, in irgendeiner Form ökonomisch das Geld, das wir dann mobilisieren, den Vereinigten Staaten von Amerika zukommen zu lassen. Und das weiß die amerikanische Regierung, das ist die Verhandlungsposition auch der Bundesregierung.
Das hat alles Friedrich Merz gesagt und es klingt ja vergleichsweise selbstbewusst mit Blick auf dieses eingefrorene russische Staatsvermögen, dass die USA es nicht bekommen sollen.
Genau, es ist ziemlich harsch, was der Bundeskanzler da macht. Ob das bis zum Ende gedacht ist, also wie man sozusagen das jetzt ausspielt und sich dazu verhält und das und dann auch noch gewinnt dabei, das weiß ich nicht. Aber ja, die Alternative, du fragtest ja eben, was es auch für Alternativen gibt, die Alternative wäre, dass man dieses Geld anders aufbringt. Und das würde natürlich deutlich schwieriger sein, weil man das nach meinem Verständnis dann in vielen Staaten national diskutieren müsste. Und das ist wahrscheinlich nicht das Gewinnerthema, auch in Deutschland nicht, wie man diese 140 Milliarden dann im Grunde genommen absichern würde oder bereitstellen würde de facto.
Es geht ja darum, der Bundeskanzler reist ja nach Belgien, um mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und auch dem belgischen Ministerpräsidenten De Wever bei einem Abendessen über dieses russische Staatsvermögen, das Eingefrorene, zu sprechen und inwieweit man das nutzbar machen kann für die Ukraine. Siehst du das auch als vor allen Dingen den Weg, den Hebel, den die Europäer noch haben?
Also es ist zumindest derjenige, von dem wir wissen und der am nächsten wahrscheinlich ist. Ne? Wenn man jetzt in der Lage ist, die Belgier davon zu überzeugen. Und das bedeutet wahrscheinlich, dass man ihnen gewisse Sicherheiten geben muss und ihnen auch anbietet, sie vor was auch immer, womit auch immer die Russen gedroht haben, sie davor zu schützen. Das kommt ja, glaube ich, hier noch mit dazu, ne? Dass die Russen offensichtlich schon längere Zeit lang ihre Vermögen nach Belgien gebracht haben, weil sie glauben, es ist eigentlich der beste Lagerungsort und wahrscheinlich auch ein entsprechendes Drohpotenzial aufgebaut haben, dass eben genau diese Situation wie jetzt, dass die Treuhandorganisation, dass die einfach nicht einfach so aufgelöst werden kann.
Du hast zu Beginn des Gesprächs gesagt, die gute Nachricht dieser Woche sei, dass die Ukraine quasi noch im Spiel sei, dass es noch kein Ergebnis zwischen den USA und Russland gebe. Nun gibt es einige, die sagen, die Ukraine ist in so einer schlechten Lage, dass was auch immer jetzt die Russen anbieten sollten und aushandeln sollten, dass die Ukrainer es annehmen müssten.
Ja, habe ich auch schon gehört. So mit Blick auf die Evidenz nicht so ganz klar, warum das so sein sollte. Also es ist jetzt nicht so, dass die Russen gerade auf dem Schlachtfeld oder ökonomisch gerade wirklich siegen. Aber es gibt zurzeit so eine, wie soll man sagen, eine Diskursoffensive, wo viele Akteure dieses Russland ist unbesiegbar einmal mehr heraufbeschwören und damit natürlich versuchen, auch bei uns Eindruck zu machen. Das ist halt vor allen Dingen gerichtet gegen oder auf die Amerikaner, diese Desinformationswelle. Also man versucht bei den Amerikanern den Eindruck zu erhalten, dass jetzt im Grunde genommen Torschluss ist. Sie müssen jetzt versuchen, das, was sie noch haben, an Faustpfand umzuwandeln in einen Sieg. Deswegen gab es auch kurz bevor Witkow und Kushner in Moskau ankamen, nochmal einen großen Offensivversuch der Russen, der dementsprechend auch auf Social Media begleitet wurde, um diesen Eindruck nochmal zu verstärken. Die Russen können nicht nur nicht besiegt werden, sondern sie siegen halt so. Und hat sich dann herausgestellt, dass das alles Quatsch ist. Das heißt, sie sind immer noch nicht weiter, was Pokrovsk und andere Städte angeht. Aber das verfängt natürlich bei uns auch, weil wir Akteure haben, die das natürlich gerne in ihrer, wie soll man sagen, in ihrer Argumentation bei uns einbauen und dann erzählen, ja, die Russen, also immer so ganz beiläufig kommt das dann auch nach dem Motto, da brauchen wir gar nicht mehr drüber diskutieren. Die Russen haben ja schon gewonnen. Da lässt sich ja jetzt nichts mehr dran machen und warum wir das nicht verstehen würden.
Was ist denn jetzt deine Einschätzung, wie es weitergeht? Ich weiß, es ist eine Glaskugel, aber weißt du, nur wenn man die Bits und Pieces nimmt, die wir jetzt gesehen haben, wir kommen aus einer Woche raus, die sollte eine entscheidende Woche sein. Für dich ist das Entscheidende, dass die Ukraine weiterhin im Spiel ist. Und wie kann es jetzt weitergehen?
Also ich glaube, die einzige Möglichkeit, in der das noch positiv für die Ukraine weitergehen kann, ist, dass die Europäer sich am Riemen reißen. Die Amerikaner sind aus dem Spiel. Ich glaube auch nicht, dass sie zurückkehren ins Spiel. Und wenn, dann nur mit den Karten, oder mit den Interessen, die sie jetzt schon zu erkennen gegeben haben, also rein ökonomische Interessen. Das heißt, es hängt alles an den Europäern und der Bereitschaft, die Ukrainer noch stärker zu unterstützen. Und ich glaube, man muss sich als nächstes darauf einstellen, dass man die Ukraine alleine unterstützen muss, auch was die Informationsversorgung angeht. Ne? Also die Amerikaner haben es dieses Mal nicht gemacht, aber sie haben einmal ja für eine gewisse Zeit lang den Datenfluss an die Ukraine abgeschaltet, was dazu geführt hat, dass sie deutlich schlechter gehört haben und gesehen haben, wenn man das so einfach sagen will. Sie waren nicht komplett blind, aber das wird dann sehr gefährlich. Und ich kann nur hoffen, dass im Hintergrund die Europäer sich darauf vorbereiten, diese Aufklärungsleistung für die Ukrainer bereitzustellen. Denn das würde sie tatsächlich deutlich weiter ins Hintertreffen bringen.
Ja, da sagen aber immer alle, dass die Europäer gerade diese Fähigkeit der Amerikaner nicht wirklich ersetzen können.
Ja, das finde ich eine sehr binäre Diskussion. Ich glaube, dass das so einfach nicht stimmt, sondern es sind eher gerade von können und nicht können. Also es ist jetzt nicht so, dass wir gar nichts können. Erstens. Zweitens sind wir hier nicht im Wettbewerb mit den USA, sondern es geht an und für sich nur um Russland. Also das, was wir können müssen, ist deswegen auch was anderes. Und einige machen dieses Argument, ja, ohne die Amerikaner geht es halt nicht. Aus dem Grund heraus, dass sie uns wirklich sozusagen im amerikanischen Lager halten wollen. Und andere verstehen das, glaube ich, einfach nicht. Die verkürzen einfach nur die Ausgangslage. Ich glaube, das ist, wie soll man sagen, es ist nicht nur ein Versuch wert. Es ist unsere Pflicht, die Abhängigkeit der Ukraine und von uns in diesem zentralen Bereich so schnell wie möglich zu überwinden. Das heißt nicht, dass man als erstes eine perfekte Lösung haben wird, was die Aufklärungsleistung angeht. Aber dann wird man halt mit unperfekten Lösungen leben müssen. Denn was ist die Alternative? Zu sagen, ja, jetzt geht's halt nicht mehr so, wie die Amerikaner es geliefert haben, dann machen wir lieber gar nichts mehr. Also dann haben wir irgendwas nicht verstanden, dass das hier gerade ein Überlebenskampf für die Ukrainer ist. Und in der ersten oder zweiten Ableitung auch für uns ziemlich gefährlich werden kann.
Christian, hab ganz vielen Dank für deine Einschätzung und für deine Zeit.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss. Vor 2 Wochen haben wir an dieser Stelle ausführlich über das größte Beschaffungsvorhaben im Verteidigungsministerium gesprochen, über den Digitalfunk. Damit sollen mehr als 16.000 Fahrzeuge der Bundeswehr ausgerüstet werden. Verteidigungsminister Pistorius hat von einem Technologiesprung von 40 Jahren gesprochen. Und der Chef von Rheinmetall, Armin Pappberger, der zieht diesen Vergleich beim Digitalfunk.
Das ist das Gleiche, wenn Sie mit einer Kreidetafel geschrieben haben und dann kommen Sie jetzt plötzlich in das Zeitalter, wo Sie mit 5G arbeiten. Also das muss man so vergleichen.
Und dass das jetzt nicht so einfach ist, von der Kreidetafel zu 5G zu kommen, das sehen wir an den Schwierigkeiten, die die Bundeswehr damit hat, den neuen Digitalfunk einzuführen. Über die Probleme haben wir hier bei Streitkräfte und Strategien vor 2 Wochen gesprochen, und zwar mit dem Investigativreporter Christian Schweppe. Er berichtet für uns, für die ARD, auch für die Zeitung Die Welt, für den Spiegel, und er hat das sehr lesenswerte Buch Zeiten ohne Wende geschrieben. Und nach unserem Gespräch haben wir viele Mails bekommen und deshalb haben wir uns wieder verabredet. Schön, dass du hier im ARD-Hauptstadtstudio bist, lieber Christian.
Hallo Anna.
Du und ich, wir hatten uns schon verabredet für dieses Gespräch und da kam dann an diesem Dienstag vom Verteidigungsministerium die überraschende Einladung zu einer Pressekonferenz zum Digitalfunk an diesem Mittwoch. Ich hatte den Eindruck, das war jetzt eine ziemlich kurzfristige Angelegenheit.
Total. Also wir waren sehr überrascht. Davon war jetzt vorher nicht die Rede gewesen. Und plötzlich also war der Minister mit seinen hochrangigen Führungskräften in einem Raum mit wirklich 7 Industrievertretern, und zwar auf dem Top-Level. Also Armin Pappberger wurde ja gerade schon gehört. Das zeigt ja schon, da ist irgendwie sehr viel Dringlichkeit gesehen worden. Und insofern war es ganz spannend, wie kurzfristig dieser Termin kam und was dann auch besprochen wurde.
Ja, und ne, du hast gerade Armin Pappberger genannt, also der Chef von Rheinmetall, dann war noch der Chef von KNDS da. Wer war noch da?
Also alle großen Firmen, die bei diesem Einbau der Integration der Führungsfunkgeräte eine wichtige Rolle spielen. Da gibt es ja die einen, die das sozusagen wirklich integrieren in die Fahrzeuge, über die wir auch schon viel gesprochen haben. Und dann gibt es natürlich noch die Firmen, die vor allem die Software und Hardware der Geräte selbst stellen. Und da sieht man schon, da sind ziemlich viele Leute beteiligt. Aber jetzt zum ersten Mal mussten die alle auf wirklich Top-Ebene im Ministerium vorbeikommen und dem Minister erklären, warum jetzt der Stand so ist, wie er ist bei diesem Projekt.
Und das Interessante ist, die haben es ja nicht nur dem Minister erklärt, sondern die haben es dann ja auch euch Journalisten oder uns Journalistinnen und Journalisten erklärt. Also das scheint ja so ein Ziel gewesen sein dieser Pressekonferenz. Was waren so die Kernbotschaften von Verteidigungsminister Pistorius?
Also Pistorius hat vor allem gesagt, dass er Zuversicht ausstrahlen will, aber auch eben kein Hurra-Schreie, jetzt zum wirklich ernüchternden Stand bei diesem Projekt. Also er hat gesagt, wir sind noch lange nicht da, wo wir hin wollen und auch hin müssen. Das ist so das, was er vor allem kommuniziert hat. Wir werden umsteuern. Das zeigt ja schon, okay, es ist offensichtlich eine Lage, wo es um Fehler und Handlungsbedarf geht und deswegen eben jetzt etwas Neues, die Kerntakes. Also wenn wir einmal durchgehen, dann muss man sagen, ganz zentral an erster Stelle ist so der Eindruck, es wird nicht mehr bestritten, dass es hier wirklich Probleme gibt. Nicht mögliche Probleme, sondern handfeste Probleme. Sonst müsste der Minister ja nicht wirklich Armin Papperger und Co. einbestellen. Und dann gibt es so eine kleine Liste von Dingen, die man jetzt nachsteuert. Also man ändert die Umrüstreihenfolge der Fahrzeuge. Das bedeutet konkret, dass man nicht mehr in die Fahrzeuge erstmal einbauen will, die quasi sofort los müssten, wenn es ein Gefecht gäbe, sondern man fängt jetzt bei Unterstützungsfahrzeugen an, die zum Beispiel noch gar keine Funkausstattung haben. Und da kann man sagen, also das ist deshalb ein Weg, den man jetzt geht, weil eben man da noch gar keine Funktechnik zum Beispiel drin hatte. Das heißt, man kann da jetzt eigentlich gar keinen Downgrade erreichen. Das macht man. Dann gibt es eine neue Stabsstelle im Leitungsbereich des Ministeriums beim Staatssekretär Plötner. Da sieht man schon so ein bisschen, die wollen mehr Zugriff, die wollen mehr Supervision, auch in Munster, in Niedersachsen, wo die Testungen weiterlaufen. Und all diese Schritte muss ich ja nicht machen, wenn es super läuft. Pistorius, der hat ja schon mehrfach Reformen auch zuletzt gemacht. Und jetzt muss man sagen, ja, jetzt gibt es halt schon wieder Organisationsveränderungen. Und die haben natürlich einen Grund. Und vor Ort wurde nochmal sehr stark uns auch klar gesagt, wir kaufen uns damit erstmal nur Zeit. Also die Einsatzbereitschaft geht im Zweifel aktuell etwas runter, um dann am Ende aber wieder hochzugehen. Das zumindest das Kalkül. Und dann gibt es aber auch die Leute, die sagen, naja, diese Maßnahmen sind ein Eingeständnis davon, dass es eben nicht so rund lief, wie immer behauptet seit September. Und ich kenne auch Leute, die sagen, eigentlich ist das eine Kapitulation.
Der Staatssekretär Plötner, der ist ein neuer Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, zuständig für Rüstung. Der war früher der außenpolitische Berater von Olaf Scholz, einmal zur Einordnung. Und dann, als ich mir die Pressekonferenz angehört habe an diesem Mittwoch, dachte ich, als der Verteidigungsminister die neue Stabsstelle erwähnt hat, du hattest doch auch schon von einer Stabsstelle erzählt, als das erste Mal vor 2 Jahren Probleme aufgetaucht sind, mit denen Pistorius als ganz frisch vereidigter Minister konfrontiert worden war.
Ja, genau. Deswegen kann man und sollte man da tatsächlich dran erinnern. 2023 gab es schon diese Einbauprobleme. Auch da ist am Ende vom Minister entschieden worden, jetzt gibt es eine neue Koordinierungsstelle. Und jetzt stellen wir das Haus besser auf, damit so etwas nicht nochmal passiert. Jetzt sprechen wir ja hier vor allem über die Einsatzreife des Systems und auch dieses Zusammenfunktionieren der ganz verschiedenen IT-Komponenten. Und hier gibt es jetzt eine neue Stabsstelle. Und da sagen die Soldaten, ja, eine Stabsstelle noch, dann wird alles gut. Also die sind da inzwischen ziemlich angefressen. Und deswegen ist es nicht nur ein Industriethema. Also man konnte merklich sehen bei dem Termin, dass das BMVG als Ministerium den Ball zur Industrie gibt. Also die müssen jetzt mal liefern, die müssen ihre Versprechen einhalten, so die Sicht vom BMVG. Aber natürlich hat auch das BMVG einen großen Anteil an der aktuellen Situation. Und jetzt wird spannend zu sehen sein, wie das alles weitergeht und ob es denn tatsächlich messbar im neuen Jahr besser wird. Der Armin Papperger von Rheinmetall zum Beispiel hat ganz konkret angekündigt, dass sie bis Mitte 2026 1.000 Fahrzeuge umgerüstet haben wollen. Also das ist jetzt eine Benchmark, die man ansetzen kann.
Und was ist jetzt das Ziel für den Einbau des Digitalfunks? Also was hat sich jetzt das Verteidigungsministerium als Ziel gesetzt?
Das Ziel ist zeitlich gleich geblieben. Man will also die erste Heeresdivision bis Ende 2027 fertig umgerüstet haben. Und jetzt muss man aber mal die Frage stellen, ob das realistisch ist. Also das eine ist ja, dass der Minister jetzt in die Offensive will und auch die Kommunikation anders ist, nicht mehr so beschönigend. Das andere ist aber natürlich, naja, wo stehen wir denn wirklich inhaltlich? Und da muss man sagen, gibt es halt weiter viele Probleme. Wir haben über die Testung in Munster gesprochen, über die jetzt viel auch berichtet wurde. Also sozusagen ein entscheidender Systemnachweis vor einigen Tagen. Und da muss man sagen, sind die Ergebnisse wirklich viel ernüchternder als erwartet. Und wir waren dort auch als Presse am Dienstag. Und am Mittwoch, den Tag danach, haben viele nicht mitbekommen, war der Staatssekretär Plötner nochmal da mit dem Heereschef Christian Freuding. Und das war der Tag, wo es wirklich also erhebliche Probleme gab in diesem Test, den man da aufgesetzt hatte. Und das muss Sorge machen. Also Pistorius hat gestern auch darauf nochmal abgestellt und gesagt, ja, es gibt zum Beispiel Reichweitenprobleme mit diesem aktuellen Funksystem. Und das ist etwas, was die Abteilung ZIT, also die federführende Abteilung im Ministerium, eigentlich immer anders dargestellt hat und gesagt hat, das ist alles super, da gibt es eigentlich keine Probleme. Und der Minister klingt da jetzt ein bisschen anders.
Wir haben eine Menge E-Mails bekommen, hatte ich gesagt, unter anderem auch von jemand, der nennt sich Airbag. Und der bezieht sich auf ein Gespräch mit Heeresinspekteur Christian Freuding im BW Newsradar. Das ist eine App für Nachrichten über die Bundeswehr. Und da sagt Airbag, da habe Christian Freuding doch deutlich entspannter geklungen, als du und ich in unserem Gespräch vor 2 Wochen geklungen hätten, was so den Zustand des Digitalfunks angeht. Haben wir übertrieben?
Nee, also da muss man sagen, der Heereschef ist eigentlich sogar derjenige, der das am realistischsten sieht, denn er muss das ja nutzen. Das heißt, er gehört zu denen, ja, die damit arbeiten müssen. So, die Soldatinnen und Soldaten müssen damit ja umgehen können, gerade auch in ernsten Situationen. Freuding ist gerade viel bei der Truppe. Da zeigt sich ja der ungeschönte Stand dieses Projektes und der ist halt weiter sehr ernüchternd. Wir wissen jetzt, dass die Probleme eben nicht per Knopfdruck lösbar sind. Und alles, das sagt auch Freuding immer wieder, kommt jetzt auf diesen Mischbetrieb an. Also etwas allgemein formuliert, man schaltet jetzt die alten Analoggeräte teilweise mit den neuen Digitalgeräten zusammen und hat dann aber zum Beispiel natürlich auch nur den Sicherheitsstand von dem alten und analogen Gerät. Das heißt, es ist nicht das, wofür wir eigentlich so viele Milliarden aufwenden. Und wir haben jetzt aktuell eigentlich den gleichen Stand wie in den vergangenen Jahren schon.
Mhm. Unser Hörer Andreas Blum, der hat erstmal dich gelobt, Christian, und hat gesagt, das sei ein ganz exquisiter Bericht von dir gewesen vor 2 Wochen. Diese Blümchen will ich jetzt schon mal an dich weitergeben. Und Andreas Blum will wissen, ob der Ansatz wegwerfen und neu machen nicht vielleicht billiger wäre. Das ist seine Frage nach dem, was er gehört hat von uns.
Also das ist etwas, was tatsächlich manche auch hier in Berlin diskutieren. Da gibt es bei den Grünen zum Beispiel schon die Vergleiche mit dem Pannenflughafen BER. 7,3 Milliarden übrigens. Also diese Funkgeschichten sind teurer. Die Grünen wollen ja auch ein Umrüstmoratorium im Bundestag. Die Gegenperspektive ist die vom BMVG. Die sagen also erstens, wann immer wir Pferde gewechselt haben in solchen laufenden Projekten, hat sich das eigentlich nie ausgezahlt. Zweitens, man argumentiert immer damit, dass man jetzt eben das Tempo und die Zeit brauche. Also wir machen das ja hier alles nicht im Labor-Reinraum, sondern es ist in der größten Sicherheitskrise Europas aktuell. Und da sagt Pistorius zum Beispiel auch bei dem Termin diese Woche, also wir können das jetzt nicht alles 110% perfekt machen. Wir müssen es vor allem schnell machen. Und deswegen erteilt das Ministerium also sowohl dieser Idee, das einfach zu tauschen, als auch gerade ein Moratorium zu machen, eher eine Absage. Und da kann man jetzt so ein bisschen sehen, es ist eine Art Schicksalsgesellschaft, die wir jetzt da hatten, auch bei diesem Termin auf diesem Podium, also die Industrievertreter und das Ministerium. Und Pistorius sagte den Satz, wir sind zum Erfolg verdammt. Und das sagt ja schon etwas aus. Wir haben übrigens auch nochmal die Frage gestellt, ob andere Firmen da jetzt nicht übernehmen könnten oder zumindest Teilprojekte übernehmen könnten. Das wären zum Beispiel Elbit oder Thales, die auch ähnliche Funktechnik machen. Da ist es aber nach unseren Informationen so, dass da kein Wechsel bei den Firmen geplant ist.
Das ist auch eine Frage von unserem Hörer Stefan Koch. Der hat nämlich gefragt, kann man ein solches System nicht kaufen, also von einem anderen Anbieter? Die Frage hast du dann ja schon beantwortet. Aber ihn interessiert auch, wie das in anderen Ländern aussieht. Und da fragt Stefan Koch, wie lösen andere Armeen diese Sache?
Also da stehen auch andere Armeen vor Problemen, weil eben dieses Aufrüsten auf Digitalfunksysteme tatsächlich kompliziert ist. Also wir sind da als Deutschland nicht die Einzigen, die da Probleme haben. Ich will sagen, andere haben aber nicht diese Art gravierenden Probleme. Insgesamt ist es so, dass es natürlich Standards gibt. Es gibt auch Versuche, so zum Beispiel die europäische Funkwelle ESSOR, die könnte man da erwähnen, dass man sozusagen nicht alles in nationalen Lösungen macht, aber man muss schon sehen, aktuell ist es sehr stark alles national gelöst und die Bundeswehr müsste vor allem mit den Niederländern und in den Battlegroups gut kommunizieren können. Und da ist eben nicht nur Sprechfunk das Entscheidende, sondern der Datenaustausch, also Karten, Echtzeitlagedaten. Und da hakt es aktuell noch.
Das interessiert auch Sebastian Lammermann. Der hat auch geschrieben und er fragt, ob es beim Digitalfunk keinen NATO-Standard gibt. Und dann auch, was du gerade schon erwähnt hast, wie denn die multinationalen Brigaden untereinander kommunizieren.
Also es gibt da schon Standards, aber man muss, glaube ich, sehen, dass sich da bislang eigentlich die Initiative, die wir bräuchten, noch nicht so richtig zeigt. Also bei der NATO wissen wir ja, dass vieles erstaunlich ungeeint ist. Beispiel, man kann nicht einfach deutsches Benzin in ein niederländisches Fahrzeug pumpen, auch wenn es dasselbe System ist, also bei einer Battlegroup zum Beispiel oder in deutsch-niederländischen Einheiten, weil zum Beispiel die Abgasnormen in den Niederlanden ein bisschen anders sind. Oder wir können halt bei den NATO-Waffensystemen teilweise nicht dieselbe Munition verwenden, obwohl es eben dasselbe System ist, aber es dennoch Unterschiede gibt. Das heißt, auch beim Funk muss man sagen, ja, es gibt da Standards, aber sie haben sich noch nicht so durchgesetzt, dass jetzt alle zum Beispiel in der NATO das gleiche Funksystem hätten. Vielleicht der letzte Satz dazu. Viele wollen eben eine nationale Schlüsseltechnologie haben. Die sagen, wir wollen gerade bei so einem sicherheitskritischen Technikmittel eine deutsche Lösung, eine niederländische Lösung. Und das macht es natürlich schwer, das auch weiter zu einen.
Klaus-Peter Heines, ein weiterer Hörer, der uns geschrieben hat und der findet, dass wir zu sehr in unserer Berichterstattung auf das Verteidigungsministerium gucken und auf die Verantwortlichen dort. Und er fragt, wo aber bleibt der Fokus auf die Auftragnehmer, also auf die Industrie? Es kann doch wohl nicht sein, dass bei derartigen Mängeln nicht schon längst Eskalationsregelungen wie Regressdiskussionen laufen, schreibt Klaus-Peter Heine. Und er fragt, oder sind die Verträge inhaltlich so lasch formuliert, dass die Vergabestelle keine Handhabe hat?
Ich glaube, man hat bislang einfach nicht ausreichend Druck gemacht auf diese Firmen. Also das ist jetzt immerhin auch wieder 2 Monate nach der ersten Berichterstattung von uns zu diesen Problemen bei DLBO, dass es erst jetzt dieses Treffen gibt, dass der Minister erst jetzt diese Woche in die Ausschüsse auch im Bundestag dazu geht. Das kommt halt sehr, sehr spät. Und bislang hatte man eher eben diese beschwichtigende Sichtweise auf die Dinge und geht es jetzt, glaube ich, etwas härter an. Die Industrie muss man da schon in die Pflicht nehmen, denn auch die Worte von Armin Papperger jetzt diese Woche, die waren ziemlich positiv. Aber wenn man mal die Soldaten vor Ort fragt, wie es denn so läuft, auch beim Einbau, dann sind die sehr, 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 ja, wie soll man sagen, enttäuscht, ernüchtert und teilweise depressiv, was jetzt dieses DLBO-Projekt angeht. Und da muss man die Industrie deshalb natürlich auch in die Pflicht nehmen.
Und dann gibt es noch eine Mail von David Kaiser aus dem Schwarzwald. Er ist einer unserer Stammhörer. Und David Kaiser interessiert die generelle Beschaffungsproblematik, wie er das nennt. Er fragt, ob das typisch deutsche Chaos sei und ob das halt bei NATO-Partnern wie Polen, Norwegen, Spanien oder auch Großbritannien, den USA ähnlich läuft oder ob die effizientere Ansätze haben. Also ist das jetzt gerade, was wir sehen, ein typisch deutsches Phänomen mit unserer Art und Weise Bundestag, Beschaffungswesen, Verteidigungsministerium, Industrie?
Also das würde ich schon so sagen, das ist immer noch ein dysfunktionales System. Man setzt jetzt alles auf Tempo in der Zeitenwende und dennoch, wenn man da jetzt sagt, naja, es sollte nicht, also wir können es nicht 100% perfekt gerade machen, dann muss man ja sagen, ja, aber jetzt 20% perfekt reicht auch nicht aus. Und das ist jetzt eine entscheidende Frage. Wie kann man sozusagen sich dazwischen treffen? Da sind jetzt alle von dir auch genannten Stellen gefragt. Und ich meine, man muss es nochmal so nüchtern sagen. Also wenn Stand heute ein Gefecht ausbrechen würde, dann würde die deutsche Truppe die Fahrzeuge, die mit dem neuen Digitalfunk schon eingerüstet sind, stehen lassen und sie würden mit den alten Analoggeräten losfahren. Und dafür, glaube ich, haben wir gerade sehr viel Geld ausgegeben. Dafür sind auch die Probleme mit den Funklatenzen noch zu groß, Verzögerungen im Austausch beim Nutzen. Und deswegen muss man da nochmal sagen, also wir machen das hier alles nicht im Rheinraum, sondern wir machen das in einer wirklichen Sicherheitskrise. Und da ist sowas wie Bedienbarkeit und die Reichweite alles nicht trivial. Und da müssen alle Beteiligten, die da an dem Tisch saßen, auch ministeriumsseitig, bundeswehrseitig, jetzt mal wirklich einen anderen Angang finden. Bislang war es häufig so, dass dann dieses typische Blame Game losging. Also jeder zeigt mit dem Finger auf wen anders und am Ende wird keine Verantwortung übernommen. Das gibt es im BMVG schon lange. Also ich erinnere mich an den Untersuchungsausschuss Berateraffäre Ursula von der Leyen. Da war es ähnlich. Da war auch das Ministerium insgesamt sehr aufgeregt, so ein bisschen wie man das jetzt auch sieht. Und insofern, ja, glaube ich, wird dieses Thema Boris Pistorius nicht so leicht loswerden. Und wir werden da natürlich auch weiter drauf schauen.
Das werden wir, Christian. Vielen Dank für heute. Vielen Dank für deinen Besuch im Studio und auch für deine Antworten. Wir werden das fortsetzen.
Danke, Anna.
Und das war's für heute mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Kai Küstner
und Anna Engelke. Und jetzt haben wir noch einen Tipp für die ARD Audiothek.
Hallo, ich bin Corinna Hennig aus der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. In der neuesten Folge unseres Podcasts Synapsen beschäftigen wir uns mit einem Thema, das für sehr viele Menschen enorm wichtig ist. In Jahr 6 nach Beginn der Corona-Pandemie geht man Schätzung zufolge davon aus, dass 1,5 Millionen Menschen an einer chronischen Erkrankung leiden, die durch eine Infektion hervorgerufen wurde, also an Long-Covid oder dem Erschöpfungssyndrom MECFS. Noch immer gibt es sehr wenige Therapiemöglichkeiten und viel Unwissen, auch tatsächlich unter Ärzten. Was für Erklärungsansätze gibt es für die Entstehung der Krankheit? Was für Versorgungsmöglichkeiten lassen sich daraus ableiten? Darüber spreche ich in einer Live-Podcast-Folge aus Braunschweig mit Fachleuten. Long-Covid, wo stehen wir? Die neueste Folge des Synapsen-Podcasts, ab sofort in der ARD-Audiothek.